Fraueninsel ist ja ein Gartendenkmal und man hatte damals Ende des 18. Jahrhunderts so ein Paradies, so eine Sehnsucht nach den Tropen und plötzlich gab es hier eine Insel, auch direkt vor der Haustür, in der Havel und letzten Endes sind das so unsere, die Sehnsuchtsorte gewesen, so ein kleiner Urwald war das, so auf märkischen Boden.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt.
Berlin kann vieles. Berlin kann bunt, Berlin kann laut und Berlin kann natürlich unfassbar romantisch. Und wenn nicht hier, wo sonst? In den Schlössern und Gärten der Stadt. An meiner Seite ist wieder Christine Buller von Visit Berlin. Unsere erste Station heute in diesem Podcast ist die Pfaueninsel. Alleine die Anreise ist der absolute Knüller und ich drücke uns natürlich dann die Daumen, dass wir vielleicht auch echte Pfauen heute sehen. Direkt nach der Pfaueninsel geht's wieder zurück mit der Fähre, einen Katzensprung zum Schloss Glienicke. Wir werden dort einen der schönsten Schlossgärten ever, ever sehen. Und von dort aus geht es zu einem geschichtsträchtigen Ort, die Glienicker Brücke. Wir sind auf der Pfaueninsel an der Havel im Südwesten Berlins, einem Ort, der wirklich außergewöhnlich ist. Die Anreise, man fährt schon durch den Wald und dann geht's auf die Fähre. Und man setzt über auf die Pfaueninsel. Wir sitzen gerade auf der Fähre, das Wasser plätschert.
Ja, und das ist wahnsinnig romantisch.
Ein wirklich magischer Ort, muss man sagen.
Wir fahren ja auch quasi in die Südsee. Denn ganz früher, als die Insel besiedelt worden ist, wurden hier viele exotische Tiere und Pflanzen untergebracht, weil das in der Zeit halt gerade Mode war. Leider haben wir nicht mehr alle Tiere jetzt auf dieser Insel. Wir haben natürlich noch die Pfauen. Wir haben sie auch schon gehört.
Bei der Überfahrt hörte es sich gerade so an, als würden wir übersetzen zu Jurassic Park, zu einer ziemlich gefährlichen Insel. Es sind aber nur die Pfauen, die so schreien.
Ja, genau. Die meisten anderen Tiere wurden irgendwann übergesiedelt in den Berliner Zoo. Sie sind nämlich sozusagen die Grundlage des Berliner Zoos, der damals gegründet wurde.
Wie dicht kommen wir denn ran an die Pfauen?
Das werden wir sehen. Ich hoffe, wir kommen sehr, sehr dicht dran. Eigentlich laufen sie ja frei auf der Insel rum.
Ich bin gespannt. Wir halten die Kameras bereit. Denn ich glaube, jeder, der auf die Pfaueninsel reist, möchte unbedingt ein Foto mit einem Pfau, oder?
Das und natürlich ein romantisches Foto mit dem wunderschönen kleinen Schlösslein, das gerade noch ein bisschen restauriert wird, aber nächstes Jahr wieder eröffnet wird.
Kannst du uns kurz verraten, wir kommen nicht rein, weil immer noch die Zäune da sind. Wie sieht es innen aus? Also tatsächlich noch wie Schloss, wie früher?
Ja, ich denke, es wird auch so wieder restauriert. Ich glaube, es ist viel helles Holz, habe ich so in Erinnerung.
Wenn man sich das so anschaut, es sieht tatsächlich aus wie eine Filmkulisse.
Naja, es wurde ja auch oft als Filmkulisse verwendet. Also viele Edgar-Wallace-Filme sind tatsächlich hier gedreht worden. Also wenn man meint, man sei im düsteren England auf irgendeinem Landschlösschen, ist man tatsächlich auf der Pfaueninsel.
Oh mein Gott, Christine, bitte dreh dich um. Sie kommen. Schau, schau, die Pfauen sind da. Es ist nicht ganz so leicht, sich auf Interviews hier heute zu konzentrieren. Ich werde abgelenkt von Pfauen, von Schafen und von einem wunderschönen Palmenhausgarten, wo früher mal ein Palmenhaus stand. Und Herr Uhlig, der Boss der Pfaueninsel, steht jetzt an unserer Seite.
Ja, hallo, grüß Sie ganz herzlich.
Ist es vielleicht der schönste Ort der Insel? Was können Sie dazu sagen?
Es ist einer der schönsten Orte, aber einer der sehnsüchtigsten, weil man hier die Tropen wirklich hautnah noch erleben kann, diesen ehemaligen Geist.
Wir schauen mal einfach auf diese wunderschön gepflegten Beete, muss man sagen. Da kommen wir gleich zu. Aber erstmal diese vielen tropischen Pflanzen, welche sehen wir hier?
Also wir haben zum Beispiel direkt vor uns sehen wir das indische Blumenrohr, das Canna, dann haben wir Rizinus und daneben steht Mais. Und das ganz vor, das ist Arundodonax, das spanische Riesenrohr. Und wenn wir noch uns weiter umdrehen da im Hintergrund, dann tauchen auch schon die exotischsten aller Pflanzen auf, die Bananen, neben den Palmen natürlich.
Wird dann da geerntet, bald?
Nein, so weit sind wir nicht. Das sind ja hier alles Blattzierpflanzen und die Pflanzen, die Sie hier vorfinden, die haben ausschließlich die Funktion der Schönheit. Also hier sollte die Schönheit des Blattes im Mittelpunkt stehen.
Und weil es auch in unseren Breitengraden immer wärmer wird, ist es kein Problem, hier Bananenpflanzen einfach wachsen zu lassen?
Momentan noch während der Saison, also sie werden dann auch schon immer im Winter wieder in unsere Gewächshäuser gebracht. Ja. Aber vielleicht, man weiß es ja nicht, wenn sich das Klima weiter ändert, dann können wir die auch mal draußen lassen.
Ja, wir stehen ja hier beim ehemaligen Palmenhaus. Das ist ja leider niedergebrannt, aber wir haben ja immer noch das wunderschöne Bild von Blechen, was das ja auch zeigt. Und es ist immer noch ein wahnsinnig romantischer Ort, also eigentlich der perfekte Ort für einen Hochzeitsantrag. Welche Orte würden Sie denn noch sagen, sind so ganz besonders? Also ich meine, die ganze Insel ist ja quasi ein magischer Ort. Es ist ganz schwierig zu sagen, hier ist es besonders schön, hier ist es noch schöner. Aber vielleicht haben Sie ja so einen kleinen Herzensort.
In der Tat, diesen, sonst würden wir jetzt nicht hier stehen. Ansonsten gibt es natürlich eine ganz besondere alte Eiche. Das ist traumhaft schön. So einen Baum hat man noch nirgendwo, also ich zumindest nirgendwo anders vorgefunden. Der ist am südöstlichen Ende der Insel. Da muss man noch ein Stück unterwegs sein.
Es gibt aber auch Eichen, also wir sind ja umzingelt von diesen wunderschönen großen Eichen, die sind bis zu 400 Jahre alt.
Genau, und das war auch der Grund für das, was wir heutzutage vorfinden, was unser Erbe ist. Also die Fauninsel ist ja ein Gartendenkmal. Und man hatte damals Ende des 18. Jahrhunderts so ein Paradies, so eine Sehnsucht nach den Tropen. Und plötzlich gab es hier eine Insel, auch direkt vor der Haustür, in der Havel. Und man hat dann die alten Eichen gesehen und letzten Endes sind das so die Sehnsuchtsorte gewesen, so ein kleiner Urwald war das so auf märkischem Boden, weil hier herrscht wirklich auch Wildnis. Und selbst wenn man uns jetzt diesen schönen Palmenhausplatz anschaut, das ist ja auch so wie ein tropischer Urwald, so eine Nachahmung, weil ja alles so wild durcheinander, obwohl das durch die strenge Regie der Gärtnerin auch so gezielt gepflanzt wurde, gibt es hier schon dieses Besondere.
Man hört schon im Hintergrund, es drängen sich die Faunen immer bei uns in unsere Aufnahmen hier rein. Wie viele Faunen leben hier auf der Insel?
Also wir haben aktuell 50 Faunen, Davon auch sehr viele weiße Faunen. Ja. Und dann können Sie die ja noch in dem Faunenaufzuchtsgehege bewundern. Also manchmal ärgert man sich, weil die Tiere sich doch woanders bewegen. Also wir haben noch die Voliere und das Faunenaufzugsgehege, da leben auch nochmal so insgesamt, glaube ich, 10 Vögel. So.
Kann man im Winter die Fauninsel auch besuchen oder fährt die Fähre irgendwann nicht mehr?
Die kann man ganzjährig besuchen und ich empfehle auch im Winter einen Besuch, weil dann ist man für sich ganz allein. Das macht ja auch die Fauninsel aus, so eine Abgeschiedenheit. Und hier gibt es keine Radfahrer, hier müssen Sie nicht auf Hunde achten. Hier können Sie Ihre Kinder wirklich mal frei auf den Wegen laufen lassen, ohne dass man ständig Rücksicht nehmen muss. Und ist ja auch ein Naturschutzgebiet, deswegen hat man hier auch noch so schöne alte Relikte, die sonst nirgendwo mehr vorhanden sind.
Ja, Sie hatten ja vorhin das auch schon erwähnt, das ist eigentlich eine Wildnis, es ist ein Sehnsuchtsort, aber es ist ja auch ein angelegter Ort. Also es ist ja ein durchkomponierter Ort, man hat immer wieder besonders schöne Sichtachsen. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, also auch zu der Tradition des Gartens.
Also die Landschaft, die Fauninsel ist ein englischer Landschaftsgarten, ein wirklich sehr alter, ist hier auch bewusst angelegt, am Anfang noch von Findelmann und dann auch von Linné. Und die Wege sind so konzipiert, dass man sich von Alteiche zu Alteiche hangelt. Und auch an Kreuzungspunkten sieht man auch immer so alte Bäume, die als Blickbeziehungen fungieren. Und das Besondere ist, es wirkt alles so zufällig, aber es ist alles inszeniert.
Ich habe Sie gerade schon mal gefragt, wie viele Gärtner halten diese wunderschöne, jedes Beet sieht so gepflegt aus, wie viele Gärtner gibt es hier, die Fauninsel so in Schuss halten?
Aktuell 10, also im Prinzip sind es viel zu wenig und wir haben wirklich mit den ganzen aktuellen Herausforderungen zu kämpfen. Es wird immer wärmer, es wird trockener und wir müssen ständig mehr wässern. Unsere Bäume leiden jetzt auch darunter unter den letzten Trockenjahren und das ist wirklich für uns ein Problem. Und auch, wie wir unsere täglichen Aufgaben bewältigen können. Und dieser Bereich, diese wunderschöne, den möchte ich natürlich jetzt nicht aufgeben. Die Leute freuen sich so sehr, wenn sie hier auch mal sowas erblicken. Und das steckt vielleicht auch uns immer drin, diese Sehnsucht. Inseln sind ja auch Sehnsuchtsorte. Und gerade wenn man die Palmen sieht, da denkt man immer sofort an Urlaub, an ein Paradies. Und das sollte ja auch damals immer noch so bleiben.
Ich habe schon gesehen, da hinten, Sie haben sich neue Mitarbeiter besorgt, die auf alle Fälle schon mal den Rasen mähen. Schafe haben wir hier, die kümmern sich quasi um den Rasen.
Genau.
Also einer der schönsten Orte in Berlin, wo man arbeiten kann, muss man wirklich sagen. Ist natürlich wunderschön. Welche Tiere haben wir noch nicht gesehen? Also welche Tiere insgesamt gibt es hier zu entdecken?
Ja, welche Tiere unbedingt?
Ich höre einen Dinosaurier.
Ja, so, ja, ist ja auch einer. Unbedingt. Ist zwar nicht ganz so groß wie ein Dinosaurier, das sind die Wasserbüffel. Also wir haben hier ist auch wieder was Tolles, Exotisches und vor allem, man darf nicht vergessen, also gab es ja wirklich mal hier die Wasserbüffel so als Zootiere vor über 200 Jahren, aber die haben auch den besonderen Effekt, dass die unsere Wiesen frei halten. Also da müssen wir die Feuchtwiese mal nicht mähen, weil die Wasserbüffel gehen ja auch genau in die Bereiche, wo sich kein Gärtner hintraut, nämlich dort, wo es sumpfig ist, wo dann viele Mücken sind und Zecken und alles und die fühlen sich da sehr wohl. Das ist was Besonderes in der Tat und die vermitteln ja auch diesen landwirtschaftlichen Charakter. Also das darf man auch nicht vergessen, die Fauninsel war ja so ein landwirtschaftliches Mustergut die ist der König Friedrich Wilhelm II. Und sein Nachfolger Friedrich Wilhelm III. Hier anfertigen. Man hat dann die Kühe richtig gemolken, so. Und gibt auch noch eine Meierei. Das ist alles noch erhalten. Also die ganzen Bauwerke, die Sie hier vorfinden, bis auf das Palmenhaus leider, die sind noch vorhanden. Und die wirken alle so altehrwürdig, so romantisch, würde man sagen. So, das ist aber auch dieses Ziel und auch vielleicht genau das, was uns so hinzieht. Wo hat man sowas noch hier im Umland?
Ein einzigartiger Ort, muss man sagen, ne?
Eine Perle.
Das, was ich auch sehr gut finde, man kann das alles an einem Tagesausflug bewältigen. Das heißt aber nicht, dass man alles gesehen hat, sondern sie sollen ja auch wiederkommen. Und vor allem die Fauninsel im Wandel der Jahreszeiten, das ist wirklich so, ja, absolut traumhaft schön.
Ja, Uli, Sie sagen, also viermal im Jahr müssen wir die Fauninsel jetzt alle besuchen. Im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter.
Ja.
Wir waren heute auf der Fauninsel, sind mit Ihnen die älteste Fähre Berlins gefahren und jetzt rüber zum vielleicht schönsten Schloss. Schloss Glienicke mit dem atemberaubenden Schlossgarten. Meine Damen und Herren, es wird prunkvoll. Wer sich an diesem Ort nicht als Prinzessin oder als Prinz fühlt, also den können wir leider auch nicht helfen, oder Christine? Wir sind im Schloss Glienicke angekommen, von den Faunen, mit der Fähre, wieder zurück und jetzt total Prinzessin im Schloss Glienicke. Neben uns in unserer Mitte haben wir die Schlossbereichsleiterin Anke Berghoff. Wie wird man Schlossbereichsleiterin? Erst Königin, dann Schlossbereichsleiterin.
Also ich war erst Schlossführerin, dann war ich stellvertretende Schlossbereichsleiterin und dann bin ich Schlossbereichsleiterin.
Ich wollte eigentlich gerade schon umschulen und auf der Fähre arbeiten an der Pfaueninsel, aber ich glaube, jetzt habe ich das Schloss Glienicke gesehen, jetzt komme ich zu Ihnen. Jetzt werde ich Prinzessin im Schloss Glienicke.
Zumindest wenn es regnet, können Sie drin sitzen.
Ja. Ich sag mal so, dieser Beruf, es gibt die von uns immer ins Büro fahren, ja, im grauen Gebäude sitzen. Vielleicht haben Sie den schönsten Job der Stadt, muss man wirklich sagen, oder? Wenn man jeden Tag, wenn die Arbeitsstätte ein Schloss ist.
Den schönsten Arbeitsplatz, einer der schönsten wahrscheinlich schon, genau.
Genießt man es noch, wenn man jeden Tag herkommt?
Das würde ich sagen, ja. Dass mir jeden Tag das Herz aufgeht, ja. Natürlich fühlt man sich dadurch auch sehr, sehr zuständig.
Wir sind ja hier eigentlich schon fast in Italien. Also es ist ja ein Sehnsuchtsort, der geschaffen worden ist. Wie viel Italien gibt es denn hier eigentlich? Also man sieht ja schon gleich römische Löwen, man sieht hier eine Villa. Aber was kann man denn hier noch entdecken?
Also Prinz Karl, der das Anwesen vor 200 Jahren erworben hat, der hatte sehr jung schon Italien bereist, war sehr interessiert an der Geschichte und der Architektur und all das merkt man hier. Er hat das ehemalige Backsteingebäude, das hier stand, von Schinkel überformen lassen. Schinkel hat die Wände verputzt, die Quaderung einritzen lassen, dass es aussehen soll, eben wie in Italien. Die Fassade wurde hochgezogen, das Dach abgeflacht. Eben wie in Italien. Es sollte so ein italienisches Flair sein. Es sollte viele Rom- und Italien-Zitate geben. Karl hatte eine große Sammlung von Skulpturen, von Büsten, von Inschriften, Tafeln, von Säulen, Trümmern, die auch hier im Pleasure Ground, im Schlossgarten so verteilt sind. Ja, also wer schon in Rom war, der wird hier einiges wiedererkennen.
Wir sind gerade ja vorbeigelaufen am Brunnen, an den großen goldenen Löwen. Die sind ja sehr imposant und es war ein Geburtstagsgeschenk.
Das war ein Geschenk von seiner Schwester Charlotte. Sie war durch Heirat die russische Zarin geworden und schenkte ihm die Löwen zum 30. Geburtstag.
Tolles Geschenk, würde ich sagen. Oder würden wir auch nicht Nein sagen?
Nein, auf keinen Fall. Wir haben ja hier wirklich so einen Ort, der ja auch geformt ist, der gestaltet worden ist. Man hat immer wieder Sichtachsen, man hat immer wieder so besondere Blicke. Sie haben es ja eben auch schon gesagt, es ist fast wie so ein Theaterstück. Der Vorhang geht auf, man sieht etwas, der Vorhang geht zu. Und es ist ja auch wirklich so ein Ort, bis jetzt auf die Autos, die man vielleicht noch in der Ferne hört, der Ruhe, der Kontemplation. Man kann sich an die Havel setzen und aufs Wasser schauen. Und ich finde es gerade so in diesen heutigen Zeiten ja so einen besonders wertvollen Ort, dadurch, dass man hier wirklich mal sagen kann, ich blende eigentlich die ganze Welt aus, ich bin hier bei mir. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, es ist ein Kleinod an der Havel. Ja, und das ist eigentlich das, was Prinz Karl gewollt hat auch mit diesem Ort. Es war ein Sommerschloss, sein Sommerwohnsitz, hier hat er 60 Sommer verbracht und hat den Park zeitlebens, wie soll man sagen, ja, erweitert mit Parkarchitekturen, mit Brunnenanlagen, mit Blumenbeeten und hat den Garten besonders geschätzt, den Landschaftspark ebenso, ja.
60 Jahre lang wurde gebaut, ne, bis zu seinem Tod.
Ja, genau, also verschönert.
Verschönert, stimmt. Also, gibt es einen Lieblingsort von Ihnen, wo Sie sagen, Das ist er. Genau das ist mein Lieblingsort hier.
Der Lieblingsort von ganz vielen, denke ich. Das ist am Casino, Blick über den Jungfernsee. Das hat Prinz Karl verglichen mit seinem Blick über den Golf von Neapel. Und der ist einfach zu jeder Jahres- und Tageszeit immer wunderschön.
Das Besondere an dem Haus, was würden Sie sagen?
Dass es eine antike italienische Villa sein soll und eben Schinkel mit Lené hier zum ersten Mal zusammengearbeitet hat und einfach das gesamte Ensemble Haus und Garten ist einfach so ein schönes Zusammenspiel von diesen beiden, die eben so sehr gut zusammengearbeitet haben. Kliniker fast die Keimzelle von dieser Zusammenarbeit, die war dann sehr bewundert worden und dann haben die beiden Brüder von Prinz Karl Wilhelm, der spätere Wilhelm der Erste und Friedrich Wilhelm der Vierte, die beiden Künstler, also Architekt und Gartenarchitekt, ebenfalls engagiert, für sie auch zu arbeiten.
Was besonders hier ja auch noch ist, ist das Hofgärtnermuseum, das einzige in Europa. Was kann ich mir darunter eigentlich vorstellen? Was wird dort ausgestellt?
Also das befindet sich im Westflügel des Schlosses und das stellt die Arbeit der Gärtner dar. Also weil in den Schlossmuseen ist immer viel über die, also über die Architekten oder eben die Besitzer des Schlosses, die Möbel, die Gemälde, verschiedene Künstler, Bildhauer und so weiter. Aber die Gartenkünstler sind immer ein bisschen zu kurz gekommen und die werden hier bei uns geehrt. Also es gibt Gärtnerlehrbriefe ausgestellt und man erfährt etwas über die Reisen der Gartengesellen, der Gärtnergesellen und eben der Hofgärtner hier am preußischen Hof.
In den Gärten gibt es eine große Ausstellung zum Klimawandel. Wie gehen Sie damit um mit dem Thema Park, Natur, Klimawandel?
Ja, also es waren im Rahmen dieser Ausstellung zwei Vorträge bei uns. Im August wird eine Führung dazu hier im Schlossgarten stattfinden und das ist ja kein Thema nur von diesem Jahr, obwohl das unser Jahresthema ist. Es soll schon weitergehen. Und ja, natürlich würden wir uns wünschen, dass der Landschaftspark wieder geöffnet wird. Der gehört zum Naturschutz- und Grünflächenamt Zehlendorf und ist gesperrt. Wir hoffen, dass der sich bald wieder, also dass der bald wieder geöffnet wird.
Und es gibt was zu feiern, 200-jährigen Geburtstag.
Also am 1. Mai 1824, vor 200 Jahren, hat Prinz Karl das Anwesen erworben und hat es dann eben gestaltet, ja, weil er den Garten so sehr gemocht hat. Da denke ich, würde auch er dieses Thema Klimawandel sehr schätzen und wäre daran auch sehr interessiert.
Wir müssen die Dinge schützen, die wir haben und gut darauf aufpassen, ne? Frau Berghoff, Sie haben es gerade schon gesagt, wir stehen am vielleicht schönsten Ort im Schloss Glienicke. Wir sind am Casino.
Ja, wir sind am Casino von Glienicke, das das erste Gebäude, das Schinkel für Prinz Karl verändert hat. In dem gleichen Stil wie das Schloss, eben mit den verputzten Wänden und den hochgezogenen Wänden, dem abgeflachten Dach. Unten hat Prinz Karl seine Skulpturen und Büsten ausgestellt und oben gab es eine Kavalierswohnung, in die er selbst ab und zu gewohnt hat, wenn Gäste kamen, denen er seine Gemächer überlassen hat, hat er mit seiner Frau dann hier gewohnt.
Aber den schöneren Blick hat man tatsächlich hier, oder?
Ja, wirklich. Also Prinz Karl hat den verglichen mit dem Blick über den Golf von Neapel.
Sommerresidenz und dann, wenn die Gäste kamen, hat man hier am Wasserhaus geschlafen.
Genau, also alle Gäste, alle Staatsgäste sogar, wurden tatsächlich nach Glienicke geführt, in den Park, ins Casino hinein, haben Schinkels Gebäude bewundert und auch Karls wunderbare Sammlung von Antiken.
Wir gehen nochmal zur kleinen Neugier.
Ja.
Ich bin nämlich neugierig auf die kleine Neugier.
Ja, gerne.
Was ist hier damals passiert? Warum heißt so dieser Ort und was hat man da gemacht?
Also der Ort heißt kleine Neugierde. Man konnte neugierig in dem hinteren Teesalon sitzen, auf die Straße schauen und sehen, wer vorbeifährt, sich überlegen, wo fährt er wohl hin, ja, wie viele Pferde sind vorgespannt, was wird getragen, welcher Anlass ist denn wohl hier jetzt gerade der Fall. Und selber blieb man verborgen und konnte die Blicke aber eben neugierig schweifen lassen.
In der kleinen Neugierde?
Mhm.
So eine Art Security.
Ja, also Curiosity. Also hier vorne in der Halle sind Inschriftentafeln eingemauert und Mosaike, die ebenfalls zu Karls Sammlung gehörten. Und ja, einfach so ein weiteres wunderschönes Tempelchen hier im Schlossgarten, ja, Pleasure Ground.
Ja. Wir haben vorhin schon gesagt, als wir auf der Fauninsel waren, man kommt gestresst hin, man reist dort ab, fährt mit der Fähre zurück, hat ein Lächeln im Gesicht. Wir sind hergekommen, auch mit einem Lächeln, aber es ist, man ist noch beseelter, wenn man einfach aus diesem Schlossgarten noch einfach raus ist. Ne?
Ja, wir freuen uns natürlich darüber, dass das wäre der Effekt, den wir uns wünschen würden, natürlich. Ja.
Es ist wirklich nur ein Katzensprung rüber vom wunderschönen Schloss Glienicke zur Glienicker Brücke. Dieser Ort, er sieht so ruhig aus. Eine riesige Brücke, umgeben von viel Wasser, viel Grün, viel Natur, so friedlich. Und genau dieser Ort war es, der legendäre Schauplatz im Kalten Krieg war. Die Glienicker Brücke. Über diese Brücke tauschten die USA und die Sowjetunion Spione aus. Wir treffen uns dazu mit Matthias Simmich. Er ist Schlossleiter im Schloss Sizilienhof und kennt sich auch wunderbar mit der gegenüberliegenden Brücke, der Glienicker Brücke, aus. Wir stehen an der Glienicker Brücke, einem wirklich tollen, romantischen Ort, direkt an der Havel, wunderschön, viel Wasser, viel Grün, aber ein wahnsinnig historischer Ort.
Genau, historisch ist er. Romantisch war er nur eine gewisse Zeit und ab 1961, als die Mauer errichtet wurde, verlief hier die innerdeutsche Grenze und zwar genau auf der Mitte der Brücke, deswegen ist sie auch mit zwei Farbanstrichen versehen. Es sind unterschiedliche Grüntöne und man kann erkennen, bis wo West-Berlin ging und die andere etwas hellere Grün-Farbschicht, die markiert dann das Territorium der DDR. Und mit dem Mauerbau am 13. August 1961 war tatsächlich hier für Berlin Schluss und für die Potsdamer sowieso, die kamen gar nicht mehr näher ran. Und diese wunderbare Wasserlandschaft, diese Idylle ist zerstört gewesen bis zum November 1989.
Es klingt wie in einem spannenden Krimi-Film, aber es tatsächlich passiert. Stichwort Agentenaustausch auf dieser Brücke.
Genau, während des Kalten Krieges, als hier der Eiserne Vorhang verlief und Berlin den Inselstatus hatte, fanden hier einige Agentenaustausche statt. US-Spione und sowjetische Spione, und auf der Mitte der Brücke wurden die tatsächlich ausgetauscht und übergeben. Deswegen ist es ein Ort, den man sogar später in einem Film mit Tom Hanks, vielleicht kennen Sie den, auch dann verwendet hat, gedreht hat. Also es ist auch eine Filmlocation heute. Der Mauerstreifen aber, der zog sich natürlich auch um das Wasser herum, um die Havel herum. Und wir haben hier in dem Bereich, da kommt der neue Garten zum Schloss Sizilienhof hin. Und in diese Richtung befindet sich der Park Babelsberg, der auch auf DDR-Seite lag. Und dort stand ebenfalls die Mauer. Und um das so ein bisschen zu visualisieren, denn von der Mauer gibt es keine Überreste mehr. Es gibt ein paar Hinweise und auch in Gebäuden kann man manchmal noch Spuren entdecken. Und wir haben das versucht sichtbar zu machen, und zwar mit einem Spiel. Es gibt ein Spiel, das heißt Border Zone, also Grenzzone, Grenzgebiet. Und das ist gerade für junge Leute sehr interessant. Und sie bekommen dann ein Tablet in die Hand und können damit durch dieses ehemalige Grenzgebiet laufen und sehen aber diese Idylle von heute und können aber dieses Spiel nachspielen und sind in die DDR-Zeit, die Zeit der deutschen Teilung, hineinversetzt und müssen sich entscheiden, wie sie, ob sie zur Grenze gehen, ob sie fliehen, ob sie das schaffen, da hinüberzukommen. Und das wird gut angenommen und ist, glaube ich, ein toller Weg, um einfach hier diese Zeit lebendig zu machen.
Wir hatten ja jetzt schon sozusagen die Zeit des Mauerbaus, aber Sie sind ja gerade von Schloss Sizilienhof gekommen, was ja auch ein wahnsinnig historisch wichtiger Ort ist, wirklich ein Ort der Weltgeschichte, denn dort fand die Potsdamer Konferenz statt. Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen, was da eigentlich damals passiert ist, was dort beschlossen wurde? Denn alles das, was damals ja eigentlich beschlossen worden ist, hat ja die Auswirkungen bis heute, bis eben Mauerbau, bis Teilung Europas.
Genau, Schloss Sizilienhof ist ein Ort, es ist eigentlich ein Schloss, was für den letzten deutschen Kronprinzen Wilhelm errichtet wurde, den ältesten Sohn des letzten deutschen Kaisers. Aber deswegen kommen nicht die Besucher heute hierher, sondern sie kommen wegen der Potsdamer Konferenz dorthin. Und wir stehen hier auf der Berliner Seite, deswegen sage ich, sie hieß offiziell Berliner Konferenz, aber in den Geschichtsbüchern wird sie immer unter Potsdamer Konferenz geführt. Aber auf dem Abschlussdokument hieß sie auch Berliner Konferenz, weil die großen drei, die sich dort zum Ende des Zweiten Weltkrieges getroffen haben, das war Churchill für Großbritannien, Truman für die USA und Stalin für die Sowjetunion, die wollten natürlich den Sieg über Hitler-Deutschland feiern und zelebrieren und natürlich in der deutschen Hauptstadt in Berlin. Aber Berlin, wir kennen alle die furchtbaren Bilder, war so stark zerstört, dass man keinen geeigneten Ort gefunden hat. Mhm. Und Schloss Tizino war vollkommen erhalten. Es gab nur ganz kleine Schäden. Und deswegen hat man sich entschieden, Schloss Tizinhof zu nehmen, was ja nicht von Berlin aus weit entfernt liegt, um dort über die Nachkriegsordnung Europas und der Welt zu verhandeln. Und es gibt wenige Orte der Welt, wo man wirklich Geschichte greifbar machen kann. Und das ist im Schloss Tizinhof der Fall. Und wir sind auch das internationalste Schloss. Es kommen wirklich Gäste aus der ganzen Welt, um sich den berühmten Ort der Potsdamer oder Berliner Konferenz anzusehen.
Wir waren ja auch schon da.
Genau, das ist bis heute ein Ort, das war also der Auftakt mit den großen drei, war eigentlich der Beginn einer langen Reihe von Staatsbesuchen und Staatsgästen. Und bis heute, wenn Staatsgäste nach Berlin kommen oder dann eben auch nach Brandenburg fahren, kommen hierher. Die Queen war zweimal hier im Schloss Tizinhof zu Besuch und also viele andere Staatsgäste und Politiker. Also bis jetzt ist das ein Ort der Repräsentation.
Wird aber zugemacht am 1. November wegen Sanierung. Warum sollte man jetzt noch mal ganz schnell hin und noch mal sich Schloss Tizinhof anschauen?
Das Schloss wird für 2,5 Jahre geschlossen. Insofern ist es wirklich auch ein recht langer Zeitraum. Und wenn Sie jetzt noch mal die Gelegenheit nutzen wollen, um sich diese historische Atmosphäre der Konferenz anzuschauen, Sie haben im Erdgeschoss die Möglichkeit, diese beeindruckende Konferenzhalle zu sehen mit den drei Fahnen der Sowjetunion, Großbritanniens, der USA. Sie können förmlich das knistern und spüren, wie die drei am Tisch verhandelt haben. Der Zigarrenluftraum, Duft war in der Geruch in der Luft. Und sie haben einfach die Möglichkeit, diese Arbeitszimmer zu sehen, nachzuvollziehen, wie Weltgeschichte geschrieben wurde. Denn Teile der heutigen Weltordnung, also die UNO ist in diesem Zeitraum gegründet worden, also versucht eine Nachkriegsordnung zu schaffen, um zukünftige Kriege zu verhindern, was leider ja nicht gelungen ist, wie wir leider immer wieder erfahren müssen. Aber das war eine Konferenz, die das auch versucht hat, nach einem der schrecklichsten oder dem schrecklichsten Krieg der Menschheitsgeschichte eine Friedensordnung zu schaffen. Und wenn Sie da eintauchen möchten, wenn Sie mit einer App gesteuert durchs Haus gehen wollen, in 12 Sprachen bieten wir das an, dann haben Sie die Möglichkeit, das nochmal zu nutzen. Und sonst kann ich nur neugierig machen auf 2027. Im Mai 2027 werden wir wieder eröffnen. Und dann auch mit einem tollen neuen Serviceangebot. Es wird ein Hotel dort in den Flügeln untergebracht. Es wird ein tolles, hoffentlich gutes Restaurant dort untergebracht. Sie haben die Möglichkeit einzukehren. Wir werden die Ausstellung überarbeiten, modernisieren, zeitgemäße Vermittlungsmedien einsetzen. Und Sie können dann auch dort übernachten. Also wenn man einmal in einem Schloss übernachten möchte, mit angeschlossenem Museumsbesuch, dann können Sie ab 2027 in den Tizinhof kommen.
Das machen wir.
Auf jeden Fall.
Die wunderschöne Pfaueninsel, das noch schönere Schloss Glienicke und die Glienicker Brücke. Eine Station fehlt noch und uns fehlt leider auch ein bisschen Zeit. Deswegen schenken wir dem Schloss Charlottenburg einen ganz eigenen Podcast. Ein toller Rundgang mitten durchs Schloss mit Anja Frielauf, die uns knarrende Nebentüren öffnet, uns Geheimnisse des Schlosses verrät und die ganze Geschichte.
Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.